Was haben der Deutschunterricht und der Erste-Hilfe-Kurs gemeinsam? Ich meine jetzt nicht die Wiederbelebungsversuche, nachdem jemand wegen der Klassenarbeit in Ohnmacht gefallen ist oder so. Der Erste-Hilfe-Kurs und der Deutschunterricht haben die sogenannten W-Fragen gemeinsam. Mit den sogenannten W-Fragen lernt man im Deutschunterricht einen Bericht zu verfassen und beim Erste-Hilfe-Kurs möglichst schnell und umfangreich und vollständig Informationen zu übermitteln. Ja, kriegt man sie noch zusammen, die W-Fragen? Wo ist etwas geschehen? Wann ist es geschehen? Was ist geschehen? Wer war am Geschehen beteiligt? Wie ist es abgelaufen? Und dann noch die zwei: Warum ist es geschehen und welche Folgen hat der Vorfall? Die sind dann nur beim Deutschunterricht wichtig. Die ersten fünf Fragen, wo, wann, was, wer, wie, sind relativ simpel, relativ einfach, objektiv, sachlich. Die beiden letzten Fragen, warum und welche Folgen das Ganze hat, sind schon etwas komplizierter. Warum etwas geschehen ist, lässt sich durchaus für den direkten Auslöser eines Geschehens noch beschreiben. Also beim Verkehrsunfall zum Beispiel, weil einem die Vorfahrt genommen wurde. Deshalb ist der Verkehrsunfall geschehen. Fragt man dann etwas weiter, wird es schon komplizierter. Ja, warum hat man denn die Vorfahrt genommen? Ja, weil die Person unachtsam war. Ja, warum war sie denn unachtsam? Ja, weil sie unausgeschlafen war. Warum war sie unausgeschlafen? Eheprobleme. Naja, ihr seht, es geht bis in die unendliche Vergangenheit, kann man da fragen. Es ist eine Kette, eine Ursachenkette, eine Kausalkette. Und die andere Frage, welche Folgen das Ganze hat, ist auch eine Ursachenkette, aber in die Zukunft. Das heißt also, die Warum-Frage und die Frage, welche Folgen das Ganze hat, können nicht so einfach beantwortet werden. Das weiß jeder, der schon mal selber versucht hat, nachzuforschen, warum er manche Sachen macht oder nicht. Es sind Fragen, die nicht mehr rein sachlich sind, sie müssen gedeutet werden irgendwie auch. So, wenn aber Fragen gedeutet werden müssen, dann sind wir hier im Spezialgebiet unseres und der Religion allgemein oder Spezialgebiet unseres Glaubens, ja, unseres christlichen Glaubens. Wir deuten Lebensfragen. Die wahrscheinlich am öftest gestellteste W-Frage im Rahmen unseres christlichen Glaubens oder vielleicht Religion allgemein ist diese mächtige und verzweifelte Frage: Warum lässt Gott das zu? Ja. Ich denke, jede Person hier im Raum hat sich diese Frage schon einmal gestellt. Tendenziell eher öfter. Warum lässt Gott das zu? Dieser Frage stelle ich ein paar andere Fragen voran, nämlich wann und wo und wie wird diese Frage gestellt? Oder näher zusammengefasst, wer stellt eine solche Frage? Wer stellt die Warum-Frage? Und meines Erachtens gibt es zwei Gruppen, die diese Frage stellen. Es sind Menschen, die von Gott verlassen sind, die ihn mitunter vielleicht auch gar nicht kennen, die getrennt von ihm sind. Ja, die Bibel kennt diese Menschengruppe unter dem Wort der Sünde. Und die zweite Gruppe sind Menschen, die leiden, die einfach leiden, existenziell richtig leiden und darüber fast zerbrechen. Diese beiden Gruppen stellen diese Frage. Wer die Warum-Frage stellt, der ist niemals neutral gegenüber Gott. Entweder leidet die Person oder sie ist im Zustand der Sünde. Entweder stellt ein Mensch die Warum-Frage, weil er oder sie so voller Leid ist, dass sie es nicht mehr aushalten, ja? Sodass ihm das Herz übergeht und ihr der Lebensatem fehlt, irgendwie abhanden gekommen. Die Person, die leidet, fühlt sich allein, verlassen von Gott. Fühlt sich verlassen von Gott. Und auf der anderen Seite jetzt nochmal, die Warum-Frage wird von einem Menschen gestellt, der eigentlich gar keinen anderen Gott kennt als sich selbst. Den Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer, der ist unbekannt. Wer ohne zu leiden warum fragt, der stellt sich eigentlich über Gott. Er oder sie nimmt eine scheinbar neutrale Position ein und fragt, wie es denn eigentlich einen solchen Gott geben kann, wenn es so viel Verzweiflung und so viel Leid auf dieser Welt gibt. Die Antwort für einen solchen Menschen scheint sonnenklar: einen solchen Gott gibt es nicht, kann es gar nicht geben. Ein solcher Mensch wird zum Richter über Gott. Wer warum fragt, ohne zu leiden, ist also nicht neutral, sondern er richtet Gott. Diese Warum-Frage zeichnet also einerseits den leidenden Menschen aus, der sich verlassen fühlt und der nach dem Grund seines Leidens fragt. Und die Warum-Frage zeichnet auf der anderen Seite den Menschen aus, der tatsächlich von Gott verlassen ist. Und was ist das Gemeinsame? Ihr habt es schon erraten. Wer warum fragt, findet sich in einem tatsächlichen oder gefühlten Zustand von Verlassenheit. Den Höhepunkt dieser Frage finden wir bei unserem christlichen Glauben in Jesu Ausruf am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat Jesus tatsächlich am Kreuz verlassen. Vor seinem Tod, unmittelbar vor seinem Tod. Warum? Weil Jesus voll zum vom Gott verlassenen Menschen geworden ist, zum Sünder. Für uns. Und er hat sich auch verlassen gefühlt, er hat gelitten. Er wurde tatsächlich verlassen und fühlte sich verlassen. Nichts anderes kam ihm mehr aus seinem Mund als: warum hast du mich verlassen? Und es ist kein Zufall, dass Jesus die Worte aus Psalm 22 aufgreift. Warum hast du mich verlassen, mein Gott? Denn in den Psalmen gibt es eine bestimmte Gattung. Das sind die Klagepsalmen. Die sind uns manchmal so ein bisschen fern. Und in dieser Gattung, in diesen Klagepsalmen, schreien die Menschen ihre Verlassenheit von Gott heraus, weil sie es nicht mehr aushalten. Uns westlichen und modernen Menschen fehlt irgendwie weitestgehend so ein Verständnis für diesen klagenden Aufschrei biblischer Art. Das liegt vor allem daran, dass wir irgendwie stoisch geprägt sind. Die Stoa war eine Schule der Antike und seit Immanuel Kant, also seit gut 200 Jahren, ist die gut wieder bei uns in die Gesellschaft geflossen. Innerhalb dieses stoischen Denkens gilt die Einübung von Selbstbeherrschung als absolut erstrebenswert. Die Lebensumstände sind zu akzeptieren, hat doch Gott es so verfügt, nach dem unbarmherzigen Motto: lerne leiden, ohne zu klagen. Und auch unser großer Reformator Martin Luther hat der Klage nichts abgewinnen können. Der hat gemeint, es sei ein Beklagen, ein Murren, ein Jammern. Und gerade religiöse Affekte sind eher misstrauisch zu beäugen. Von einer Affektlosigkeit ist aber der alttestamentliche Mensch weit entfernt. Der alttestamentliche Mensch, und das ist so nahe an unserer eigenen Lebenspraxis, der versteht sich als ein Mensch mit positiven wie negativen Affekten. Ja, es gibt einfach Gutes und es gibt einfach Schlechtes im Leben. Und diesen emotionalen Überforderungen teilweise, sowie den Enttäuschungen, aber auch den Danksagungen, den Anfeindungen, gilt es in dieser Klage- oder Dankpsalmen Raum zu geben. Das gibt es auch heute noch. Die Juden klagen an der Klagemauer in Jerusalem. Immer noch. Uns westlichen Menschen nicht so vertraut, ne? So, diese Klage und diese Warum-Frage, die gehören eigentlich seit Beginn des Christentums zusammen. Das ist ein Basiselement unseres christlichen Glaubens. Es wurde leider über die Jahrhunderte vergessen. Wer glaubt, der klagt auch. Und dies durchaus auch mit einer Warum-Frage. Ich hatte vorher gesagt, wir haben zwei Gruppen, die Leidenden und die, die Gott nicht kennen, fragen warum. Aber ich kenne auch eine dritte Gruppe. Und ihr kennt sie auch. Wer hat Kinder? Kinder und die Warum-Frage, oder? Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren kommen irgendwann in diese Warum-Fragerei. Und bei aller Liebe zu den Kindern, kann das anstrengend sein, oder? Das ist mal ernsthaft. Ja, da hinten wird gelacht. Ein Kind fragt einfach weiter, immer weiter, warum? Egal wie viele Antworten man gibt und ihn bereitstellt, die nächste Warum-Frage lauert schon um die Ecke und bringt die Eltern zum Schwitzen. Was aber steht hinter dieser Warum-Fragerei von Kindern? Der christliche Entwicklungspsychologe James Fowler hat herausgefunden, dass Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren noch nicht über die kognitiven Fähigkeiten verfügen, um ein Gespräch am Laufen zu halten. Für uns ist es ganz normal, wir machen Smalltalk zur Not. Aber Kinder können das noch nicht. Und Kinder wollen aber unbedingt, dass Erwachsene sich ihnen weiterhin zuwenden. Sie haben verstanden, dass Erwachsene sich mit Reden einander zuwenden. Und der einzige Weg, das Gespräch aufrechtzuerhalten, bildet sich in der Warum-Frage ab. Indem Kinder immer weiter fragen, halten sie das Gespräch am Laufen. Indem Kinder warum fragen, gestalten sie sprachlich Beziehung zu Erwachsenen. Eine hochinteressante Entdeckung, finde ich das. Verhält es sich dann mit unserem christlichen Warum-Fragen vielleicht nicht auch manchmal so? Ist die Warum-Frage vielleicht einfach der Ausdruck dafür, dass wir als Geschöpfe nicht fern sein wollen von unserem Schöpfer, aber wir nicht genau wissen und nicht gewiss sind, wie wir das Gespräch am Laufen halten sollen? Vielleicht zeichnet diese Warum-Frage auch einfach unsere Sprachlosigkeit vor Gott aus. Unsere Unfähigkeit, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Und in diese Sprachlosigkeit hinein tritt nun Jesus Christus, der das Wort ist und der ist nicht umsonst das Wort. Er überwindet diese Sprachlosigkeit. Und so ist die Warum-Frage in all ihren Facetten eigentlich nichts anderes als die Frage, wann Gott als Mensch, wann Jesus wieder in mein Leben eintritt und spricht. Und so wird eigentlich eine Frage nach dem Grund, nämlich die Warum-Frage, wird zu einer zeitlichen Frage, zu einer Wann-Frage. Das Warum ist eigentlich ein Wann. Wenn er einen Satz aus dieser Predigt mitnimmt, dann nimmt er den mit. Das Warum ist eigentlich ein Wann. Wann endlich, Herr, kommst du mir wieder nahe? Wann sprichst du? Und das bringt mich zu einem der wunderbarsten Klagepsalmen des Alten Testaments, nämlich Psalm 13. Schaut ihn euch zu Hause an, schaut ihn euch in den Hauskreisen an. Der Psalm beginnt mit 4 Eingangsfragen an Gott, die alle mit bis wann oder in manchen Übersetzungen wie lange anfangen. Bis wann, Jahwe, wirst du mich vergessen fortwährend? Bis wann wirst du dein Angesicht verbergen vor mir? Bis wann werde ich tragen Sorgen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? Bis wann triumphiert mein Feind über mich? Diese Bis-wann-Frage zeigt ein Dreifaches. Die klagende Person klagt, weil Gott, der Herr, sich von ihm abgewandt hat, ihn verlassen hat. Die Person klagt, weil Sorgen und Kummer im Herzen sie überkommen. Das ist wohl eine antike Ausdrucksweise für eine Melancholie oder für eine Depression. Es ist eine Krankheit der Seele, eine Krankheit des Herzens, die die Person beklagt. Und drittens beklagt die Person einen sozialen Konflikt. Denn Heil und Gesundheit bedeutet immer auch ein harmonisches Eingebundensein, ein Verhältnis zum sozialen Umfeld. Das können wir nach 2 Jahren Pandemie, denke ich, enorm nachvollziehen, dass ein Heilsaspekt sicherlich an unseren sozialen Beziehungen auch liegt. Aber dem Beter wird sein soziales Umfeld zum Feind. Er ist ausgeschlossen. Und deshalb bittet er dann nach diesen Eingangsfragen, Gott, schau her, antworte mir, Jahwe, mein Gott. Und wer kennt es nicht? Ich benutze nochmal das Bild des Kindes, wenn Kinder einen ans Kinn fassen oder an die Backe und es rumreißen und sagen, hallo, ich bin jetzt dran, schau mich an, antworte mir, ich habe nämlich eine Frage. Unser Beter fährt fort, Er stellt Gott vor Augen, was die Konsequenzen wären, würde er sich ihm nicht zuwenden, nämlich, dass der Gläubige verloren geht, dass er stirbt, von Feinden, Unglauben oder Zweifeln überwunden wird. Seine Worte sind: Mache meine Augen leuchten, dass ich nicht des Todes entschlafen werde, damit mein Feind nicht sagt, ich habe ihn überwältigt, meine Gegner nicht jubeln, weil ich wanke. Nach diesen Worten passiert jetzt was Erstaunliches, Verblüffendes. Innerhalb nur eines Satzes wendet sich das gesamte Gespräch zwischen dem Beter und Gott. Ein Bekenntnis folgt. Der Beter bekennt, dass er trotz allem auf Gott vertraut und sogar noch mehr. Er jubelt sogar darüber, dass er schon gerettet ist, und singen will er, weil Gott an ihm gehandelt hat. Seine Worte sind: Aber ich, wegen deiner Güte, vertraue ich hiermit. Mein Herz juble über deine Rettung, singen will ich für Jahwe, dass er an mir gehandelt hat. Wie passt das zusammen? Ist die Not so schnell vergangen? Ist alles gut und vergessen? Ist so etwas wie ein Zeitraffer eingebaut? Mitnichten. Der Klagende aber klammert sich an das Einzige, was ihm Hilfe verspricht. Denn sein oder auch ihr ganzes Leid hängt daran, dass er oder sie von Gott verlassen ist. Daran hängt alles Leid. Und der Klagende erinnert sich an ein vormaliges Vertrauen und setzt sein neues Vertrauen auf Gott. Damit nimmt der Klagende Gott in Verantwortung. Klagende lassen Gott wirklich Gott sein. Hiermit vertraue ich dir. Wende dich mir zu, Gott. Ich weiß, allein darin entspringt neues Leben. Allein deine heilsame Anwesenheit fehlt mir. Wenn du deine schützende Hand über mir hältst, dann ist nichts, was mir geschieht, zu meinem Schaden. Wiederum tun Kinder das auf genau diese Art und Weise. Ein Kind kommt zu den Eltern, umarmt sie, lässt sich umarmen, sagt entweder wörtlich oder mit Gesten, dass es sie lieb hat. Ein Kind erinnert sich daran, dass es von den Eltern bisher Gutes und Liebe erfahren hat. Warum sollte es jetzt anders sein? Und vertraut immer wieder neu. Mit diesem zu den Eltern kommen, sagt das Kind gleichzeitig: Ich vertraue dir, weil du mich liebst und ich spüre das. Ist also Vertrauen auf die Liebe die Antwort nach der Frage der Verlassenheit, also letztlich die Antwort auf die Frage nach dem Warum? Ist Vertrauen auf die Liebe die Antwort? Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin vor einigen Jahren mal auf dem Franziskusweg pilgern gewesen und man trifft immer wieder Leute dort. Ich habe da eine interessante Frau getroffen. Sie hat mir erzählt, dass sie ein paar Jahre vorher auf dem Jakobsweg unterwegs war. Und zwar komplett, irgendwie, glaube ich, 3 Monate oder was. Ich weiß die Zahl nicht mehr genau. Sie hat damals wohl eine Auszeit von ihrem Leben gebraucht. Das ist nichts Besonderes, solche Leute trifft man viele. Das Besondere war aber, die Frau war verheiratet, hatte Kinder, hatte eine Ehe, die ordentlich bis gut lief. Aber sie war allein unterwegs, 3 Monate. Und auf meine Frage, wie ihr Mann das Ganze denn fände oder gefunden hat damals, das war ja rückblickend, antwortete sie mir: Es war sicherlich nicht einfach für ihn und er fühlte sich sicher oft verlassen, vergessen oder im Stich gelassen. Aber er fragte nicht einmal, warum ich das denn tun müsse. Er kannte mich, er verstand mich, er liebte mich so sehr, dass er mich nur fragte, wie lange. Die Liebe fragt nicht warum, sondern sie fragt, wie lange oder bis wann. Nun, Abschlussfrage: Wie sollen wir als Kinder Gottes, wenn wir uns vor Gott verlassen fühlen, nach ihm fragen? Mit warum, so wie unsere leiblichen Kinder das tun? Mit warum, um unsere Sprachlosigkeit zu überbrücken, das Gespräch irgendwie nicht abreißen zu lassen, am Laufen zu halten? Oder können nun auch wir es wagen, ein Klagegebet zu sprechen, das unsere kindliche Sehnsucht ausdrückt. Unsere Sehnsucht, dass Gott sich uns wieder zuwendet. Als Kinder Gottes kennen wir unseren himmlischen Vater doch und dürfen offen zu dieser Sehnsucht stehen. Kinder Gottes fragen nicht warum, um das Gespräch aufrechtzuerhalten, sondern sie fragen mit voller Sehnsucht, wann endlich kommst du wieder? Wann trittst du wieder in mein Leben ein? Und ich frage heute vor euch allen und vor Gottes Angesicht mit der Struktur von Psalm 13, aber mit etwas abgewandelten eigenen Worten dieselben Fragen. Bis wann noch, Gott, wirst du mich vergessen? Bis wann wird diese Pandemie dauern, Gott? Bis wann wirst du bei meinen psychischen Leiden und Siechen wegschauen? Bis wann werden mich Sorgen krank und mutlos machen? Bis wann wird mein Herz dunkler und schwächer, Tag für Tag? Bis wann lachen, erheben, urteilen andere über mich? Schau her, Gott. Rede, so will ich hören. Antworte mir, mein Gott. Gib mir neues Leben, einen Funken Hoffnung, dass ich nicht hoffnungslos dahin sieche, damit meine Angst nicht sagt, ich habe ihn überwältigt. Damit die, die stärker sind als ich und mich in Frage stellen, nicht jubeln, weil ich wanke, stell du mich in Frage. Aber ich wegen deiner mir schon früher erwiesenen Güte vertraue hier und jetzt darauf. Allein alles in mir jubelt jetzt schon darüber, dass du mich rettest, dass du mich gerettet hast und in Zukunft retten wirst. Nun will ich singen für dich, Gott, denn du hast an mir gehandelt, genau in diesem Moment. Du hast mich an deine Güte erinnern lassen und ich kann wieder neu bekennen, du bist mein Gott und ich dein geliebtes Kind. Vor was sollte ich mich fürchten? Amen.